Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute wieder in einer lustigen Dreierrunde und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Herzlich willkommen, Ardalan.
Hi, schön wieder bei euch zu sein.
Nach der letzten wilden Runde haben wir ja quasi festgestellt, wir müssen einfach nochmal deinen Stalin-Faktor jetzt heute überprüfen. Das wäre auch gleich dann die Einstiegsfrage. Aber wir haben auch schon gesagt, dass wir alle drei gerade etwas belastet sind und deswegen eine Folge aus dem echten Leben. Eine ja. Folge aus dem echten Leben.
Ja. Genau. Unter nicht schön. Idealen Bedingungen.
Ja, so ist ganz das. Genau.
Und an der Stelle, wer jetzt zum ersten Mal reinhört, dem empfehle ich sehr unsere erste Folge. Da stellen wir dann auch noch in aller Ausführlichkeit vor, wer mit uns hier spricht. Und das, auf das verzichten wir jetzt. Und deshalb gehen wir direkt gleich rein in den Inhalt.
Genau, wie sieht's links aus? In den Shownotes.
Genau. Wie sieht es aus mit dem Stalin-Faktor, der sich ja immer einstellt, wenn man da so formale Macht hat? Und in einer deiner letzten YouTubes hast du das auch ja ganz gut geframed. Also Macht macht komische Dinge. Ne? Also sowas wie Ehrlichkeit geht auf einmal verloren. Also es muss strukturell gelogen werden, damit das funktioniert. Ist diese Wirkung der Macht bei dir auch schon angekommen?
Natürlich. Wie könnte es anders sein? Auf allen Ebenen. Also wir haben ja, also nur ganz kurz als Framing, wir haben eine Partei gegründet, nachdem ich jahrelang verbreitet habe, man kann nichts Schlimmeres und Dümmeres tun, als eine Partei zu gründen. Also Anspruch ist, wir machen auch nichts besser. Ja, also das ist so, also das ist auch, führt auch immer wieder zu Enttäuschungen. Es kommen nämlich auch sehr idealistische Leute zu uns, die dann halt wirklich Dinge besser machen wollen und da muss man halt vor den Kopf stoßen. Das ist eigentlich so momentan der Haupt-Stalin-Faktor, dass ich sehr viel die unschöne Aufgabe habe, sehr idealistische, sehr engagierte, sehr auch tolle Menschen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ist hier nicht der richtige Rahmen für, nein, das machen wir nicht aus Gründen. Also man braucht ja trotzdem für eine Partei engagierte Leute. Und muss jetzt das Gleichgewicht wahren zwischen die Leute motiviert, nicht die zu demotivieren, ganz klassisch, aber gleichzeitig zu sagen, wenn du das und das und das und das und das willst, sind wir wahrscheinlich der falsche Rahmen für dich. Und dann ist die Frage, bleibt da eigentlich überhaupt noch jemand übrig? Und das ist natürlich auch ein großer Anreiz, dann Dinge schön zu färben, nicht alles zu erzählen, sag ich mal, so geht's ja vorsichtig los. Und wie würdet ihr denn den Stalin-Faktor definieren? Also nicht, dass ich was Falsches beantworte. Wann würdet ihr sagen, hat man einen hohen Stalin-Faktor?
Ja, also das ist mir vor allen Dingen hängen geblieben von unserer letzten Folge, weil du hast gesagt, du hast dir extra einen Art Coach gesucht, der dich einmal die Woche anruft, um deinen Stalin-Faktor zu prüfen. Damals war ja die Diskussion, wo du mich ja auch schön positiv irritiert hast, dass sie gesagt hat, ihr wollt populistischer werden, ne? Ihr müsst das Populismus-Spiel beherrschen. Und im Zuge dessen sind wir auf den Stalin-Faktor gekommen, oder so hast du es damals bezeichnet. Du brauchst ein Korrektiv von außen, ne? Der sozusagen fragt, wie sehr ist jetzt der Populismus mit dir durch die Decke gegangen? Weil ihr spielt ja ein Spiel, um das aktuell spielende Spiel sozusagen zu durchbrechen.
Von innen heraus zu überwinden, ja. Oder das genau, System zu hacken, könnte man auch sagen. Und die Frage, geht das überhaupt? Das ist ja auch eine
mit der Schwierigkeit, wann wird das Spiel zum Ernst? Ne? Ja, genau. Wann ist man sozusagen von der anderen Seite vom Pferd geflogen? Daher nochmal jetzt vielleicht die Frage, wie würdest du es einordnen?
Also ich würde sagen, alle üblichen Effekte. Ich bin auch bekennend eine ganz schlechte Führungskraft, aber ich bin halt eine ganz schlechte Führungskraft, die, also von wirklich persönlichen Dispositionen her, ich bin nicht sonderlich stressresistent, was man schon sein sollte in so einer Rolle. Mir gehen sehr viele Dinge sehr nahe, ich nehme sehr vieles sehr persönlich, ich bin eine richtige Drama-Queen. Also ich habe lauter so auch persönliche Eigenschaften, wo du alles sagst, für Führung ungeeignet. Kann vielleicht beraten ganz gut, aber Führung vielleicht besser nicht. Bin aber jetzt Parteivorsitzender, ja, und habe diese Rolle mit jetzt immer noch, wir sind so bei 80 Leuten, organisatorisch. Und von dem her tritt wirklich alles ein, was so eintritt. Also ich habe schon Leute angeschrien. Wir haben ja auch einen Bundesvorstand, wo wir zu dritt sind und auch halt da eine eigene Dynamik haben. Da bin ich auch schon sehr unangenehm geworden gelegentlich. Ah ja, meinen Parteitherapeuten habe ich jetzt schon seit 2 Tagen nicht mehr zurückgerufen. Vor 2 Tagen hat er mich angerufen. Da war ich mitten in meinem Lohnjob, habe nicht zurückgerufen. Seit 2 Tagen prokrastiniere ich das. Also auch dieses Korrektiv bricht allmählich weg. Also alles bricht weg. Ja, sowas. Aber was wir gemacht haben, und das ist vielleicht ein gewisser Ding, wir hatten ja unseren ersten Bundesparteitag im Januar. Den hätten wir nicht machen müssen. Also wir, so parteitechnisch, so alle 2 Jahre musst du es machen. Wir haben ja erst im August gegründet und deswegen hätte das dann Zeit gehabt. Da habe ich gesagt, nee, lass uns das machen, dass die Basis zusammenkommt. Da kann sich ja auch immer dann Gegenmacht bilden, wenn die Leute plötzlich vernetzt sind. Das will man ja immer eigentlich nicht als Stalin, dass die Leute untereinander Gegenmacht bilden können gegen einen. Haben wir bewusst gemacht, ging erstaunlich gut. Wir waren als Vorstand alle sehr überrascht, wirklich, also wir haben ja nicht mit gerechnet, dass wir so einstimmig bestätigt werden. Also entweder sind wir schon eine echte Sekte, wo lauter hörige Leute, die nicht mehr hinterfragen, da sind. Oder es ist so, dass wir noch das einigermaßen verdecken können, unsere stalinistischen Strukturen. Und was sich gerade bildet, auch als Korrektiv ist, das ist ganz neu, Wolfgang Schäffler, der ja auch eine eigene Partei hatte, seine jetzt aufgelöst hat und bei uns mit ans Board gekommen ist, das war die Bürgerinnen-Gutachten-Partei, der macht, fängt jetzt an, einmal im Monat zu losen, also eine geloste Versammlung ohne Agenda zu bilden, wo einfach 25 geloste Parteimitglieder zusammenkommen ohne Agenda, da wird auch eine Form von Gegenmacht entstehen. Also aus dieser Dynamik vermuten wir, werden Themen hervorgehen, die uns als Parteivorstand überhaupt nicht schmecken, überhaupt nicht gefallen, mit denen wir uns dabei rumschlagen müssen. Ist aber natürlich ein Korrektiv zu unserem Durchregieren, unserem klassischen Top-Down-Durchregieren. Das machen wir, das machen wir nicht. Geld ist jetzt auch im Spiel, sofort, bald Geld im Spiel ist, ist ja auch sofort anders. Also wir mussten jetzt, ne, so finanzieren wir das und so weiter, ganz klassisch. Also alle klassischen Themen, die man vermutet, haben wir.
Ein Lackmustest für Macht, Hierarchie und Führung ist ja, dass sich die Führung von der Basis in einem Wirtschaftsunternehmen von Marktkontakt weiter entfernt und dass man quasi sagt, also nicht die Person, aber die Führung als Konstrukt sozusagen verdummt.
Ja.
Ja. Das heißt, das wäre jetzt quasi der Auftrag, den ich jetzt deinem Beobachter geben würde, den du quasi ja schon geköpft hast, den Gaukler. Ne? Würde ich sagen, beobachte mal, ob sich da eine organisationale, strukturelle Dummheit einstellt. Ja? Und ich bin geneigt, natürlich da Kompensationsmechanismen gleich zu konstruieren. Ja? So, da besorgt dir irgendeine Teamassistentin, die diesen Connect noch hat, damit die dir soufflieren kann. Ja? Problem, du darfst sie halt auch nicht absägen wieder. Ne? Oder halt.
Du darfst nicht abhängig sein von mir zum Beispiel.
Ja, genau. Genau. Ja.
Also du berätst mich jetzt quasi schon kostenlos. Kann das sein? Du, ich kriege gerade eine Beratung.
Das ist interessant, das mache ich manchmal ganz ungefragt, gell? Das ist so
Berufskrankheit. Ja, das war die Frage. War das eine Beratung oder war das keine Beratung?
Nee, du kriegst keine Rechnung von mir. Aber das wäre so der Impuls. Also resoniert das, sagst du, okay, das wäre jetzt eine Idee oder an das habe ich schon gedacht. Oder also, weil es gilt ja möglichst, es zu vermeiden, dass die Führung verdummt, weil sie, wenn sie verdummt, der Aufwand, damit man sie wieder aufschlaut, natürlich enorm hoch ist, weil da muss man runterreporten, raufreporten, diese ganze Reporterei ist alles interne Beschäftigung, die überhaupt keinen Sinn zum eigentlichen Thema hat. Ne? Also, wenn man das irgendwie vermeiden könnte, diese Verdummung, oder zumindest runterdrehen könnte, ne, wäre das cool. Ne?
Ja, wäre. Konjunktiv. Ich wäre wirklich gehen davon aus, dass es einfach nicht geht. Also, wir sind da, also, ich sage ja auch viel, also, wenn man mein komisches Zeug, was ich erzähle, im Internet nimmt, ich bin ja ein großer Vertreter des tragischen Bewusstseins und ich sage, eines der großen Probleme, das wir einfach haben, ist, dass wir glauben, es gibt wirklich für alles Lösungen. Es gibt halt Kompensationsmechanismen, aber Kompensationsmechanismen sind in der Regel halt gerade das Gegenteil von Lösungen. Und ich glaube, dass also es ist ja ganz trivial. Wir haben jetzt 80 Mitglieder, die tun was. Die alle haben eigene Ideen, eigene Vorstellungen. Jetzt ist ja immer die Frage, wie gibst du einen Rahmen, wo allen klar ist, das hier machen wir und das hier geht hier nicht. Und wer gibt auch den Rahmen vor? Setzen wir den gemeinsam? Idealerweise setzen wir den gemeinsam. Oder machen wir es, wie wir es wirklich machen? Der Vorstand sagt, das ist hier im Rahmen und wenn du was anderes willst, bitte geh weg. Oder gründe eine eigene Partei. Oder ist vielleicht hier nicht der richtige Ort für dich. Und dann hast du ja ständig Dinge, die hochploppen. Also als Mitarbeiter zum Beispiel, jetzt ein Thema, ich habe am Anfang gesagt, wir sind ja auch ein Kampfverband. Parteien sind kommunikative Kampfverbände. Jetzt gibt es einige Leute, die bespielen das sehr intensiv. Also die trollen jetzt auch Leute losdemokratisch im Internet. Merke ich das so und ist das jetzt eigentlich gut? Wir verprellen ja Leute. Jetzt sind aber Leute schon ganz begeistert drin und sind vielleicht auch ganz glückliche Parteikämpfer. Dann führe ich halt persönliche Gespräche und schaue so, aber ich will auch den Leuten ihren Vibe nicht nehmen. Also man hat ständig diese Dilemmastruktur, Figuren, so, die nicht wirklich auflösbar sind. Und am Anfang habe ich es noch so gemacht, dass ich halt immer einzeln, wo ich gemerkt habe, das nimmt jetzt extreme Ausmaße, habe ich halt persönlich das Gespräch gesucht. Also ich habe die Leute angerufen, habe gesagt, du, können wir mal reden, wollen wir mal reden, habe Hilfe angeboten. Also eigentlich habe ich versucht, der Coach zu sein in der Führungsrolle, ganz klassisch. Aber das hat die bekannten Grenzen. Also man hat ja immer gesagt, Führungskraft als Coach und naja, ne? Also problematisch. Und dann, was passiert ist, was wir eingeführt haben, weiß nicht, ob wir das damals schon hatten, wir haben Wochenparteitage eingeführt. Diese Wochenparteitage, das ist so ein schönes Framing, ne? Wir haben Wochenparteitage. Einmal in der Woche hat man den unmittelbaren Draht zu Stalin, das bin in dem Fall ich, und kann mit dem reden. Und der Grund aber, warum wir es gemacht haben, ist eine reine Entlastung. Ich habe dann gemerkt, das ist mir einfach zu viel. Ich habe ja auch noch einen Brotjob, ich habe auch noch eine Familie. Ich kann nicht alle einzeln verhasten. Also wieder der klassische Idee, man sammelt das halt einfach. Wer kommt. Es ist auch nicht verpflichtend. Wer Themen hat, kommt. Aber natürlich ist das auch limitiert. In der Gruppe wird dann anders geredet, als im 1:1 geredet werden kann und so weiter. Und auch da entsteht wieder Gegenmacht und so. Und ja, und natürlich muss man auch sagen, das stärkt auch eigene Macht. Also dieser persönliche Kontakt, dieser persönliche Draht, den ich ja vermeintlich anbiete, meinen Mitparteimitgliedern, ist ja natürlich auch ein Kontrollinstrument. Ich werde dann persönlich sehr wichtig, werde eine Bezugsperson. Die Leute werden noch mal abhängiger von mir, weil sie halt diesen Draht zu der Führungsgestalt haben.
Und ja, das lädt alles die Macht auf, ne? Genau, also das Meeting lädt die Macht auf, das legitimiert dich, du bist ja der Mächtige und das One-to-One wieder auch. Also übrigens das Gleiche wie bei Führungskräften, ne? Also ja, genau. die machen das auch. Also der Mechanismus ist einfach da, ne? Und
genau. Zugang
zu Legitimation zu dir
ist eine Aufwertung. Ich will vielleicht sachlich nur Dinge klären, aber indem ich das den einen anbiete, den anderen aber nicht, mache ich den einen wichtiger. Der enthält dann Informationen vor den anderen und so weiter, wie das halt läuft und fühlt sich halt auch vielleicht etwas mehr anerkannt, etwas mehr so. Das ist, glaube ich, unauflösbar, diese Dilemmata. Und wir haben noch ein Zusatzproblem, dass halt Politik, die wir ja zu machen versuchen, sehr stark über Personen läuft. Also die Sarah Wagenknecht-Nummer. Und ich war ja immer von Anfang an, wir brauchen eigentlich so 10, 12 Leute wie mich, die halt eigene Plattformen aufbauen im Internet und dann auch sehr unterschiedliche Charaktere am besten, die vielleicht auch Widersprüchliches sagen. Da wären wir durchaus offen, sind aber vor folgendem Problem. Viele sagen, ich fühle mich dem rhetorisch nicht gewachsen oder ich möchte nicht mein Gesicht in die Öffentlichkeit halten. Also Leute, die total überzeugt sind, aber lieber sagen, mach du mal. Also ich habe ganz viele Leute, mit dem solltest du reden und ich stelle dir da einen Kontakt her und ich immer so, mach doch selbst. Ja, du findest den toll, das ist eine gute Ausgangsbasis. Vielleicht solltest du ja derjenige sein, der da das Gespräch führt. Also ich werde jetzt auch selber umgekehrt sehr stark von dieser Organisation, die sich da gebildet hat, gesteuert. Und vieles davon gefällt mir nicht. Wir hatten 1, 2 echte kommunikative Katastrophen, auch schon in der Öffentlichkeit, wo ich mich auf Dinge eingelassen habe, wo halt Parteimitglieder sehr dahinter waren und gesagt haben, mach das. Und meine Intuition war, nee, sollte ich nicht. Ich wollte gar nicht mit denen reden. Dann habe ich es gemacht und es war furchtbar. Es war furchtbar im Effekt und furchtbar im Erleben, wo ich dann sage, bitte nie wieder. Aber das geht natürlich weiter. Die Leute sind begeistert und sagen, ach, ich sehe da einen Mehrwert. Und dieses Versuch zu delegieren, also auch diese Rolle der öffentlichen Gestalt zu delegieren, stößt an sehr enge Grenzen. Wir haben auch jetzt schon Leute, sehr fähige Leute, die Organisation wieder verlassen haben. Die haben gesagt, wir bräuchten eigentlich sehr viel mehr Personenkult und du bist gar nicht bereit, diesen Personenkult in der Form auszufüllen. Aber damit das Ding hier erfolgreich ist und ich dran glaube, müsstest du dich eigentlich sehr viel mehr, also in die Sarah Wagenknecht-Schiene einlassen. Ich sehe das als limitierenden Faktor. Deswegen ist es wahrscheinlich kein erfolgreiches Projekt und von einem nicht erfolgreichen Projekt möchte ich nicht Teil sein, was ich absolut verstehen kann. Aber wir sind immer noch frohgemut und sagen, wir diversifizieren. Einige werden immer mutiger in der Partei. Also es braucht halt einen Vorlauf. Wir müssen wahrscheinlich eher in Jahren denken. Und da ist die Frage, kriegen wir die Jahre, bevor die AfD die Macht übernimmt? Keine Ahnung.
Wobei dieses Narrativ, ne, mit dem Personenkult ist ja etwas, was einfach eingespielt und eingeübt ist gesellschaftlich. Ne? Wir haben ja noch kein alternatives Modell, auf das man sich irgendwie beziehen könnte. Und ich glaube, also das skaliert halt nicht. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee. Weil das ist ja heroisierend, ne? Also welchen Anspruch man dann an eine Person stellt, dem kann man überhaupt nicht gerecht werden.
Ja, aber das ist, wie das System funktioniert. Also mir hat sehr zu denken, ich habe ja in der Zwischenzeit auch wieder viel wahrgenommen. Es gibt dieses wunderbare, also wenn ihr das anhören könnt, hört euch das gerne an. Der ehemalige Bürgermeister von Wuppertal hat in einem Zeit-Podcast aus dem Nähkästchen gesprochen. Und das Interessante ist, er hat versucht, sich den zu verweigern. Und dann hatten die irgendeine Krise. Und dann hat er eigentlich gutes Krisenmanagement gemacht. Und er hat also gutes Delegieren gemacht. Und was ihm vorgeworfen würde, war ganz klassisch, dass im Krisenfall der Bürgermeister persönlich nicht so präsent ist, wie es erwartet wurde. Das heißt, es gibt einen Systemzwang Richtung charismatische Herrschaft, Personenkult. also klassisch, wie man das kennt, ist eine Krise und dann heißt es, war der Tennis spielen, war der im Urlaub und muss dann zurücktreten. Und bei ihm war es aber nicht irgendwie, dass er seinen Job nicht gemacht hat, er hat delegiert aber, und hat versucht, als Team die Krise zu managen. Aber das ist nicht das, was die Gesellschaft von Leuten erwartet in der Krise. Da soll der einzelne Bürgermeisterheld vorne stehen, am besten ne, so der Sturmtoast, da muss man so Ventilatoren anmachen und so, der Wind weht und heroisch steht er vorne und hält die Linie. Und das ist das, was ihm, und das erzählt er sehr authentisch, sehr, sehr auch glaubwürdig. Und es wird umso glaubwürdiger, als er halt nicht mehr kandidiert. Er ist also aus dem Amt raus, er hat nichts mehr zu verlieren, nichts mehr zu gewinnen und erzählt einfach, wie er es erlebt hat. Und er erlebt diesen Systemzwang, diesen Systemdruck in Richtung charismatische Herrschaft, dass man sich selber, also auch wenn man es gar nicht vorhat, halt persönlich in den Vordergrund zu stellen hat. Also es wird gefordert, Heroismus vom System.
Das bringt ja aber die Frage direkt auf, warum tust du dir das an?
Ja, das frage ich mich regelmäßig. Ja, ich glaube, weil ich jetzt ja, ich habe ja jetzt 10 Jahre letztlich Evangelisieren für Losdemokratie hinter mir. Und es war einfach Zeit für was Neues. Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, ich werde ja auch müde, meine Schallplatten runterzuspulen. Und ich bin eigentlich jemand, der eine hohe Präferenz hat für Abwechslung. Also das heißt, ich mag es eigentlich nicht so gern, dass ich immer die gleichen Dinge erzähle. Und deswegen war es vielleicht auch nur der persönliche, ich will mich weiterentwickeln. Ding, also ganz was Egoistisches, gar kein so. Und halt, es gab andere Leute, die das mit mir machen wollten. Und jetzt hängen wir da gemeinsam drin und schauen, wie weit wir kommen und wir versuchen halt Spaß zu haben. Nach wie vor einer meiner der meisten Sätze ist, niemand tut hier irgendwas, was gegen seine Natur ist oder was ihm schlecht tut. Also wir halten auch viele Parteimitglieder wirklich von Dingen ab, die für die Partei vielleicht gut wären, aber das Individuum schädigen würden. Also wir haben die Arbeitshypothese, wir kommen mit nicht selbstschädigendem Verhalten, soweit wir kommen. Wenn wir nicht weiterkommen, machen wir nicht weiter. Also wir opfern uns nicht auf. Wann immer ich in Selbstaufopferung begegne, stoppe ich es. Die Frage ist nur, wer stoppt meine eigene Selbstaufopferung? Da haben wir noch keine gute Lösung gefunden. Meine Familie vielleicht.
Ja, genau, richtig. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen, ja. Deine Familie, ja.
Weil das ist normal, ne? Also wenn wir jetzt das im Business-Kontext haben, irgendwelche Projektleiter oder sowas, ja, die ja auch dann irgendwie heroisch das Projekt retten müssen im Sinne von Helden und Schuldigen, ne? Also da greifen ja die gleichen Mechanismen, ja? Der muss präsent sein, der muss eloquent sein, der muss im Sturm stehen vorne, ne? Ich finde es gut, dass ihr diese Prinzipien so aufbaut, wir wollen uns nicht selbst zerstören, ne? Weil in der Wirtschaft ist das nämlich, sind diese Mechanismen, diese Schutzmechanismen nicht eingebaut. Ja. Also, oder sie denken, sie sind da und glauben, dass sie geschützt sind und nein, gar nicht. Ne? Also wenn es dann wer war, dann war es dann der Projektleiter. Ja? Also das sind so Muster, die ich da durchaus Parallelen sehe. Ja?
Und es ist halt so, dass man dann aber damit leben muss, dass bestimmte Ergebnisse wirklich nur im Modus der Selbstaufopferung zu erzielen ist. Also man verzichtet da durchaus was. Also ich würde zumindest diese Erzählung nicht mitgehen. Du kannst gut auf dich selber für dich selber sorgen und wahnsinnig erfolgreich sein in einer hochkompetitiven Welt. Also Selbstaufopferung ist eine Kraft in der Wirklichkeit, die Effekte hat, weil es Kräfte freisetzt, die sind halt nicht nachhaltig. Also Menschen gehen dann in den Burnout, werden krank. Aber du hast tolle Ergebnisse erzielt. Ne? Und am Ende hast du halt lauter kaputte Menschen, aber tolle Ergebnisse. Und wir sagen halt, können wir nicht erwarten, wollen wir nicht erwarten. Und wann immer zumindest ich irgendwie mitkriege, dass jemand da gefährdet ist, suche ich nach wie vor das persönliche Gespräch. Aber wie gesagt, das ist begrenzt. Also ich weiß nicht, wenn wir dann 200 Leute sind, wie ich das dann überhaupt noch mitkriegen soll, dass hier vielleicht gerade was aus dem Ruder läuft. Ja, da brauchst du halt die klassischen Unterführungskräfte. Und die müssen dann gut geschult sein. Und das ist das Übliche.
Ja, das ist die Weichspüler-Fraktion, sage ich immer. Ne? Also dieses Mittelmanagement, diesen Layer, den man da einzieht, ja, das ist quasi, also die bedienen sich der gleichen Mechanik, dieser Unehrlichkeit und so, ne? Und ja, so schlimm ist ja nicht, wird schon, ne? Also, und ich habe lange Zeit gebraucht, ich war in bestimmten Firmen, gesagt, die haben so eine Weichspieler-Fraktion da drin, ne? Und jetzt, bis ich gecheckt habe, das ist strukturell in jeder Firma so. Ja, also genau aus dem Grund, ne? Also das ist so ein Puffer der Unehrlichkeit und der Grad der Unehrlichkeit ist ein bisschen weniger, als je höher du raufkommst, ne? Also das habe ich lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, ne? Und dann, warum tut dir das jetzt da ein Weichspülen? Na, das ist eine Rolle, ne? Also du brauchst dann so eine Weichspüler-Layer
verkaufen.
Sozusagen. Verkaufen. Ja, genau. Verkaufen, du, so schlimm ist gar nicht und jetzt probieren wir es halt auch nochmal.
Motivation und so. Erhalten, trotz schlechter Entscheidungen, ja. Trotz schlechter Rahmenbedingungen. Über den persönlichen Kontakt läuft da viel, über die Beziehung. Und das können halt einige Führungskräfte wirklich gut, die werden dann geliebt. Und eigentlich ist es aber so ein bisschen, du bist der nette Gefängniswärter. Oder, weiß ich nicht, es ist, Habt ihr denn, ihr habt doch wahnsinnig viel Erfahrung, ihr redet ja mit wahnsinnig vielen, wahnsinnig interessanten Leuten. Jetzt bin ich ja, ich hole mir jetzt echt Beratungsexpertise kostenlos von euch, das mache ich jetzt knallhart. Habt ihr denn Ideen für mich? Also ich kenne natürlich eine Menge, aber jetzt bin ich in der operativen Rolle, doch die operative Rolle natürlich auch schon wieder komplett verblödet, habe wieder Dinge, die ich mal wusste, wieder vergessen. Was würdet ihr mir denn in dem Stadium? Wir haben 80 Personen, ich verliere allmählich die Kontrolle, werde natürlich immer stalinistischer. Habt ihr irgendwelche guten Ideen für mich, was ihr mir empfehlen würdet oder was ich jetzt in diesem Stadium überhaupt noch machen kann?
Also ich wollte dir gerade eine Frage stellen, vielleicht geht es in die Richtung, weil mich würde interessieren, ob ihr als soziales System schon die Kompetenz aufgebaut habt, diese Muster, die du beschrieben hast, zu reflektieren gemeinsam. Ne, also dass ihr in der Lage seid, du kannst das jetzt alles beschreiben, aber nur weil es in deinem Kopf ist, ist es ja nicht im sozialen System vorhanden. Ja, aber es wäre natürlich eine wahnsinnige Fähigkeit von euch als Partei, als soziales System, eine Fähigkeit auszubauen, dass ihr genau diese Muster gemeinsam beschreiben und reflektieren könnt. Ne? Wo sind wir jetzt gerade unterwegs? Selbstaufopferung, sind wir viel zu sehr in der Innenwahrnehmung gerade, brenne ich gerade als Stalin-Faktor durch? Also ne, diese Fähigkeit auszubauen, diese Muster, die da jetzt gerade euch überrollen, zu reflektieren.
Und diese, ich bringe es nochmal auf den Punkt, ne? Also das liegt an dir, du hast einen hohen Grad an Selbstreflexion. Ne? Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, eine Führungsebene einbaust, damit sich der Grad der Selbstreflexion in der Organisation erhält, über die 80 hinaus, brauchst du Führungskräfte, die diese Fähigkeit auch haben. Ja? Also dass man auf der Metaebene spricht, also zwischen Agile Coaches ist es ganz normal, weil die beobachten ständig auf der Metaebene, sagen, du, was machen wir hier gerade? Ja, ich merke gerade, wir haben jetzt hier gerade Storming-Phase. Okay, ne? Aber das ist ein krasser Shortcut jetzt zwischen so Agile Coaches, um so soziale Strukturen schnell aufzubauen. Da weiß man, okay, da fallen jetzt ein bisschen Späne, das ist jetzt normal. Ne? Und dann tut man sich nicht dran echauffieren. Ja? Also ich glaube, das wäre jetzt quasi so eine Fähigkeit, dieses Supertalent, was du da unter anderem hast, weiterzugeben sozusagen oder sich die Leute suchen, die das auch haben.
Vielleicht bin ich dazu pessimistisch. Ich habe immer das Gefühl, das sind Fähigkeiten oder Neigungen vielleicht auch einfach, die eher die sehr schwer herstellbar sind, die eher so naturwüchsig entstehen. Also auch aus Zufällen, auch noch nicht mal als Verdienst. Du hast halt im Leben bestimmte Rollen, durchläufst bestimmte Dinge und im Ergebnis kommt halt ein Mensch raus, der sich selber sehr viel monitort. Was auch übrigens viele schlimme Dinge überhaupt nicht verhindert. Also ich bin auch kein Fan von Selbstreflexion, ist ein Allheilmittel. Aber was ihr jetzt ansprecht, ist wirklich ein höheres Level. Das ist eine Organisation, die sich selber immer wieder hinterfragen kann. Da habe ich aber auch schon Organisationen gesehen, wo dann auch wieder fragwürdig wird. Die haben das so viel gemacht. Also ich muss gerade an eine konkrete Firma denken, die also auch sehr viel mit Agile gemacht hat. Und ja, das war nicht sehr überzeugend dann im Ergebnis. Es war am ersten Schritt sehr beeindruckend, wenn man gesehen hat, was die alles ausprobiert haben und hinterfragt haben. Aber die meisten, die ich kenne, sind da mittlerweile raus aus der Firma gegangen. Und die meisten eigentlich nicht mit einer Trennung im Guten, sondern im Sinne von frustriert, enttäuscht. Nach vielen Jahren von sehr viel, und es waren alles ausgebildete Agile-Coaches, alle.
Also, ja, da war wahrscheinlich die Balance nicht da. Ne? Also wenn man es zu viel macht, also wir nennen das ja so schön interne Referenz, das ist eine interne Referenz, ne? Also Marktkontakt verloren, mit sich selbst beschäftigt, ne? da muss man eine Balance finden. Ne? Und weil du hier so suchend bist nach Consulting, also eine Idee ist ja, im Prinzip machst du ja so eine Wachstumskurve wie ein Startup mit gerade.
Ja.
Und was man aber schon beobachten kann, zum Beispiel, was man nicht tun sollte, ist diese Startup-Ding, jetzt müssen wir mal professionalisieren, so wie die Großen das machen, so Abteilungen einziehen und so, ne? Und jetzt machen wir es mal so richtig gut, ne? In der Regel ist das eine Blaupause, die nicht überall passt, ne? Und was du dir jetzt schon angefangen hast zu bewahren, du machst eine prinzipienartige Führung. Ne? Also du hast Aushandlungsprozesse, das ist diese Meetings, die du gerade beschreibst, wo das ja so ein bisschen Trolling, ja, aber nicht zu viel, das ist der soziologische Aushandlungsprozess. Ne? Also eine prinzipienartige Führung, die extrem dynamikrobust ist in dem Fall, ja, macht natürlich eine Organisation super leistungsfähig. Ja? Wenn man Unterscheidungen trifft, was ist jetzt dynamisch und was ist jetzt prozessual. Ne? Und diesen dualen Führungsstil, wenn man sich den bewahren kann, von einem Startup. Ja. Das bringt eine Organisation in die Leistungsfähigkeit rein. Ja.
Ich würde auch trotzdem, also ja, nochmal zurück gern gehen zu Davids Frage, ob wir diese Kompetenzen schon aufgebaut haben. Und dann, also das Erste, als ich deine Frage gehört habe, David, das Erste, was ich mich gefragt habe, war, wer ist wir? Also wir haben das aufgebaut. Sind jetzt wir der Bundesvorstand, also die drei Hanseln? Sind wir die eher Aktiven? Also das ist ein sehr, wenn ich mich frage, also ich will jetzt die Frage beantworten, haben wir diese Kompetenz? Das ist mein erster Gedanke, der Bundesvorstand. Also haben wir drei im Bundesvorstand, die sich zweimal die Woche einen Call haben? jede Woche, zweimal die Woche, haben wir das. Haben wir das im weiteren Kreis. Also das ist schon das ist tricky. Und dann haben wir ja so unterschiedliche Leute, die so Unterschiedliches auch von der Partei wollen oder auch Projektionen, wofür die Partei da ist. Also die dann auch eigene Filme draufsetzen, eigene auch unversorgte Bedürfnisse, die also gar nichts mit der Partei zu tun haben, aber es sind halt Menschen, es menschelt halt auch. Ne? Und wir haben, da ich ja auch sehr stark übers Internet komme, haben wir auch sehr viele Internethelden. Also das sind teilweise Leute, die sind extrem isoliert. Da sind keine Freunde, da ist keine Familie. Die sind halt ich und das Internet. Bringen sich aber von der Idee total überzeugt und bringen sich jetzt in die Partei ein. Und das ist eine eigene Dynamik, weil dann auch soziale Bedürfnisse plötzlich wichtig sind, die für mich zum Beispiel gar nicht wirklich sind. Ich habe das halt, ich habe Freunde, ich habe Familie, aber ich brauche jetzt nicht zwingend die Partei als Wohlfühlort. Aber wir haben ganz viele Leute, die eigentlich die Partei zu einem sozialen Wohlfühlort machen wollen. Und wir wollen eigentlich nur Leute, die Unterschriften sammeln, Leute, die auf Listenplätze gehen, Leute, die im Internet uns bekannter machen, Leute, die Promis und Podcasts ansprechen, also die halt Parteiarbeit machen. Aber was die Leute gern wollen, wäre eigentlich eine Community. Und ich dann immer so, eigentlich wollen wir ja gar keine Community sein. Und jetzt habe ich nach und nach mich von der Partei immer mehr dazu bewegen lassen, den Community-Aspekt zu bedienen, obwohl ich mal davon ausgegangen bin, dass wir das gar nicht brauchen. Aber ich bin halt immer von mir ausgegangen. Die Menschen, die aber real da sind, brauchen aber Community, um motiviert zu bleiben. Also geben wir ihnen Community. Ich schweren Herzens, also ich will das gar nicht, weil ich immer sage, das führt zu einer Partei, die sich ja vor allem mit sich selber beschäftigt und dann vielleicht auch mit sich selber ganz glücklich ist und dann vielleicht auch gar nicht mehr politisch Ergebnisse erzielen muss, weil man ist ja super glücklich. Also hat man eine kleine glückliche Sekte gegründet von vielleicht 80 Menschen, die tun sich gut. Aber die Gesellschaft, weiß ich nicht, ist jetzt nicht mehr so wichtig, weil wir haben ja eine gute Zeit miteinander.
Keine Ahnung. Das ist halt genau dieser Trade-off, ne? Dass man zwischen der Innenausrichtung und der Außenausrichtung, ne? Du bist mit einem Ideal oder mit einer Idee gestartet, kannst aber natürlich nicht vernachlässigen, dass jetzt durch ein soziales System eigene Dynamiken entwickelt und die kannst du halt nicht einfach ignorieren. Ja. Aber die Frage, wer ist eigentlich wir? Gut, ist natürlich sehr schwer, soziologisch. Ne? Ich meine, wie grenzt du so ein System ab? Ist ja eine kommunikative Grenze in irgendeiner Art und Weise. Ist schwer, aber euer System funktioniert halt mit Macht. Daher ist, glaube ich, schon recht einfacher, wenn ihr jetzt im Sinne des Vorstands das, wie würde man jetzt sagen, vorlebt. Ne? Oder dass ihr das halt in das System reinbringt und einfach darüber reflektiert. Schaut mal, so und so können wir jetzt gerade unsere Partei hier beobachten. Seht ihr das auch so?
Genau. Und hinzu kommt, eigentlich als Führungsgestalten würde ich uns alle drei als nicht sehr führungserfahren einschätzen. Also es ist wirklich hochproblematisch. Also wir haben eine Person im Vorstand, die einen super Job macht in Sachen alles, was Backup ist und Dinge am Laufen lassen und auch sich in der Rolle total wohlfühlt und einen super Job macht, wahnsinnig viel wegarbeitet, was einfach auch dazugehört. Und wir anderen beiden Vorstände sind wirklich so, wir geben uns Mühe, aber wir machen, glaube ich, alle Dinge falsch, die man eher als junge Führungskraft normalerweise falsch macht. Also das ist, muss man auch noch dazu sagen, dass da jetzt auch ganz andere Leute sein könnten. Und wir sind immer wieder an dem Punkt, dass wir auch denken, so, wen könnte man denn dann auch in eine Rolle reinbringen, die also mehr Führungskraft ist, als wir das selber sind. Vielleicht ist es eher das, was die Partei braucht. Also immer wieder gibt es auch den Gedanken, das ist aber im Zuge eines Machtspiels auch nicht unbedingt produktiv, weil die Leute spüren ja, ist der morgen noch da? Na, so klassisch ist man jetzt eine Lame Duck, wenn man auch nur sich in Frage stellt. Also auch sich offensives, öffentliches, sich selbst in Frage stellen, ist gar nicht unbedingt funktional. Ne? Also im Sinne von, ne? Das ist alles wirklich eine super wilde
Aber Kiste. Noch scheint, wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr einen sehr hohen Rückhalt jetzt bekommen erstmal,
oder? Zu unserer Überraschung. Wir haben das nicht gedacht.
Ja, These, noch seid ihr eine kleine Partei und diese, wie würde man jetzt sagen, authentische Art, dass ihr euch selbst reflektiert und auch selbstkritisch hinstellt, das kommt natürlich gut an. Ab einer gewissen Größe gebe ich dir recht, wird das wahrscheinlich dysfunktional, weil diese Macht... Parteien ziehen Leute an, die nach Macht streben. Ja. Und wenn es da jemand gibt, der dich vom Thron stoßen kann oder da eine Chance wittert, der wird es versuchen zu tun.
Und das wird wiederum mich verändern. Also ich werde dann anders auftreten als Antwort auf doppelte Kontingenz, so als Antwort auf, dass ich ja ganz anders angegangen werde. Das wird andere Muster bei mir auflösen, die davor überhaupt nicht zum Tragen kommen konnten oder mussten. Und dann wird mich die Partei auch anders erleben. Und das wird dann wieder, also gerade von der Baseline, die ich gesetzt habe, zu großen Enttäuschungen führen. Jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt, halt auch wieder die Klassiker.
Aber die, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, die Idee der Losdemokratie ist ja auch, oder generell erstmal nochmal einen Schritt zurück, der Demokratie, dass man alle 4 Jahre die Bürde der Macht durchrotiert. Das heißt, auch du müsstest ja dann irgendwann absichtlich von deinem Thron runtersteigen und jemand anders in den Vorsitz lassen, damit eben du dich sozial wieder erholen kannst, wenn man so will, ne?
Das ist ehrlich gesagt, ich bin da sehr dankbar für die Frage, weil ich es tatsächlich anders sehe.
An der Stelle, ja, aha, der Stalin-Faktor, ja. Ha?
Nein, eigentlich das, in dem Fall tatsächlich eher das Gegenteil. Und ich würde sagen, das Gegenteil zu Stalin ist Solon. Solon ist ja mein Anker. Weil Solon ja im Vorfeld der Demokratieentstehung diese Rolle angedient wurde. Also man hätte gern Stalin gehabt und Solon hat der Polis Athen Stalin nicht gegeben. Das ist die Demokratie ist aus einer Führungsverweigerung eigentlich hervorgegangen. So, in einem bestimmten Kontext natürlich. Und deswegen ist meine Antwort eigentlich eine andere. Die Machtrotation muss viel häufiger sein. Also die Idee der Demokratie ist gerade nicht Rotation alle 4 Jahre, alle 5 Jahre, wie wir es jetzt machen. Das ist ja das, was ich Aristokratie schimpfe in meinem privaten Wording. Ich sage, wir haben ein aristokratisches System, wir haben eine klassische Wahlaristokratie, genau wie das Aristoteles beschrieben hat. Und der Punkt ist, dass die eigentliche Macht eben, und das ist aber, gilt aber eben nicht für uns als Partei, also dann das, was wir voranbringen sollen, so sein, aber nicht wir als Partei sollen so sein, dass das eben eine viel, viel stärkere Zirkulation von Macht ist. Und dann können die Gestalten, die auch gewählt sind, nach wie vor, das ist ja unser Modell, auch da länger bleiben. Also wir haben ja ein Modell, wo es sein könnte, dass jemand zum Beispiel 30 Jahre Verteidigungsminister ist. Das ist kein Problem für uns, solange die eigentliche Macht nicht bei dem Verteidigungsminister liegt, sondern bei den gelosten Gremien, die ihn kontrollieren und die zirkulieren sehr viel stärker. Also nach unserem Verständnis alle 3 Monate, alle 6 Monate. Und die Macht muss wirklich beim Demos sein und dann können die gewählten Executives, weil sie jetzt eine klare Kontrolle haben, eine klare Ausrichtung haben, auch total lange im Amt sein. Aber sie sind eigentlich eben nur das, was das Wort Executive sagt, Ausführende. Wir haben ja einen Executive-Begriff, wo der Executive eigentlich wirklich sehr viel Macht hat. Aber wenn man den Begriff Executive sehr wörtlich nimmt, dann ist das eigentlich noch nicht mal eine politische Position, sondern es ist sowas wie der oberste Beamte. Der setzt halt um, was er sowohl den Auftrag hat, er hat einen klaren Auftrag, das ist ja auch mein Vorwurf an unser derzeitiges System, dass wir klare Auftragsklärung mit der Gesellschaft gar nicht machen. Also es ist so, mein klassisches Bild ist der Maler, der ein Haus anmalen soll für eine Familie, die sich aber nie zusammengesetzt hat untereinander und mal geklärt hat, wie sie gern das Haus angemalt haben möchte. Und der Maler, also der Handwerker, der politische Handwerker macht jetzt Folgendes, er sagt so, also ich stehe für die Farbe Rot zum Beispiel oder für die Farbe Blau oder für die Farbe Grün. Und dafür könnt ihr mich jetzt wählen. Aber die Familie, der das Haus gehört, ist sich total uneins. Und eine klare Auftragsklärung wäre eigentlich vom Handwerker, der sagt, hört mal zu, ich rühre keinen Finger, ja, bevor ihr euch nicht einig seid, was ihr überhaupt haben wollt. Das wäre eine klare Auftragsklärung. Und dann noch eine klare Kontrolle. Also da gibt es einen klaren Auftrag an die gewählten Politiker und dann auch eine engmaschige Kontrolle. Tun die überhaupt, wozu sie beauftragt wurden? Und wenn man das jetzt auf uns, auf meine Rolle jetzt in der Partei umsetzt, haben wir das nicht. Vielleicht in Grundzügen, in Ansätzen jetzt in der Form des Parteitags, den wir haben. Aber wenn man jetzt ganz sich ehrlich macht, sind wir immer noch relativ unkontrolliert. Ich bin echt der am stärksten sagt, auch im Vorstand, hey, wir haben da jetzt doch Parteitagsbeschlüsse. Wir können jetzt nicht mehr machen, was wir wollen. Wir haben dazu Parteitagsbeschlüsse. Aber so richtig schaut mir da niemand auf die Finger. Und wenn ich es nicht machen würde, könnten wir jetzt auch wild Dinge verwässern, ganz andere Dinge tun, Parteitagsbeschlüsse ignorieren. Und niemand würde uns im Grunde im Moment aufhalten.
Ja, da seid ihr bei den Großen mit dabei, ne? Die machen auch irgendwie Beschlüsse, Koalitionsverträge, aber ob das jetzt umgesetzt wird, das ist so, das, ja, das schauen wir mal, das müssen wir dann nochmal besprechen. Ne?
Und die Lage hat sich verändert. Da müssen jetzt
ganz andere Lage. Ja, genau. Ja. Wo kann man euch jetzt eigentlich schon wählen? In welchem Bundesland? Also immer, in München macht ja auch jetzt gerade Regionalwahl. Was geht
denn? Das ist ja nicht unsere Ebene, das ist eine gute Frage. Also, wir wollten ja antreten in Baden-Württemberg, da haben wir Unterschriften gesammelt. Da haben wir gemerkt, Unterschriften sammeln mit der Zahl an Personen, die wir aufbringen können, ist echt schwer. Wir haben es geschafft, 500 gebraucht. Hätten wir 2000. Das wussten wir aber vorher, als wir gestartet sind, dass das super ehrgeizig ist. Wir hatten jemanden super kompetent in Baden-Württemberg, deswegen haben wir uns überhaupt getraut, weil wir diese Person hatten. Wir haben dann gemerkt, wir waren faktisch so 7, 8 Leute, die sehr intensiv gesammelt haben, ich auch. Also ich war noch der wenige, ich habe es gemacht, aber am wenigsten intensiv von den 7, 8 Leuten. Also andere haben mehr investiert, wir sind auf 500 gekommen. Gebraucht hätten wir vielleicht 50 Leute. Wir hatten 7, 8 Leute und realistisch, dass du also nicht dich aufarbeitest und also nicht, nichts anderes mehr machst, hätten wir wahrscheinlich 50 Leute in Baden-Württemberg gebraucht. So, jetzt antreten tun wir, versuchen wir in Berlin, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Handicap in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist wirklich aktive Mitglieder, sodass wir überhaupt schon einen Landesverband gründen können. Das ist Voraussetzung, haben wir noch nicht. Deswegen ist jetzt einer von uns gerade letzte Woche oder vorletzte Woche nach Sachsen-Anhalt gefahren vor Ort und hat eine so eine Losdemokratie-on-Tour-Aktion gemacht und hat also mit Flyern und in Kneipen eingeladen, um überhaupt eine Basis aufzubauen. Dann haben wir gemerkt, und das ist ja auch keine große Überraschung, vom Schritt, ich höre zum ersten Mal vom Losdemokratie zu, ich werde aktives Parteimitglied und dann auch noch so aktiv, dass ich sage, ich sammle Unterschriften und ich lasse mich vielleicht sogar für eine Landesliste aufstellen, ist ein großer Schritt. Deswegen ist zum Beispiel jetzt unser nächster Schritt, dass wir auf schon politisch Aktive zugehen, die aber parteipolitisch nicht so stark gebunden sind. Das sind Wählervereinigungen. Die sind im Osten relativ stark. Deswegen gehen wir auf Wählervereinigungen zu. Und das ist auch die Antwort auf jetzt deine Frage mit der lokalen Ebene. Wir sind ja überhaupt nicht lokal. Also wir sind auch ein bisschen quer zu diesen Vorstellungen, die unser politisches System in der Gegenwart hat. Das ist ja die Vorstellung, in jedem Landesverband, in jedem kleinen Ort ist halt jemand von der Partei und dann geht das so bottom-up hoch. Und wir sind eine krasse Top-Down-Organisation. Wir sind ja fixiert auf die Bundesebene und vielleicht gerade mal noch auf die Landesebene, aber da auch nur deswegen, weil es auch Landesverfassungen gibt. Weil wir einen Programmpunkt haben, das ist Verfassungsänderungen. Also hilft uns die kommunale Ebene relativ wenig. Deswegen ist jetzt die momentane Arbeitshypothese, vielleicht könnte es eine gute Arbeitsteilung sein zwischen den sehr lokal agierenden Wählervereinigungen, die ja in der Regel dann es sehr schwer haben, auf eine größere Ebene zu kommen, und uns, die auf die größere Ebene fixiert sind. Im Sinne einer Arbeitsteilung. Wir nehmen euch nichts weg, ihr nehmt uns nichts weg. Das ist aber nur eine Arbeitshypothese. Vielleicht finden uns die Wählervereinigungen auch total weird, total unglaubwürdig oder verstehen nicht, was das für einen Mehrwert für sie hat. Aber wir versuchen halt mit dem Narrativ jetzt, guck mal, euch werden da ständig aus der Landeshauptstadt oder aus Berlin oder aus Brüssel Knüppel zwischen die Beine geworfen und ihr versucht hier auf der lokalen Ebene Dinge zu fixen. Und da macht ihr sicher einen tollen Job, aber sehr vieles wird ja auf einer höheren Ebene entschieden. Wollt ihr nicht, dass diese höhere Ebene besser funktioniert? Hier hätten wir ein interessantes Angebot. Mit diesem Narrativ gehen wir jetzt auf Wählervereinigungen zu. Aber kommunal machen wir nichts. Also wir sind aus dem Kommunalwahlkampf völlig raus. Da gibt es auch schon Enttäuschungen. Also ich hatte hier in München gerade engagierte Leute, die gesagt haben, ja, was ist denn jetzt hier in München? Du bist doch in München, warum passiert da nichts? Und ich so, naja, wir sind halt auf die Landtagswahlen und Bundestagswahlen fokussiert und solange in Bayern nicht wieder mal Landtagswahl ist, werden wir hier in Bayern nichts machen, weil es nicht unser Thema ist. Ne? Also so. Und das ist auch sehr gewagt, weil es eben auch quer zum System liegt. Und ob das überhaupt aussichtsreich ist, wissen wir nicht. Aber das sind halt unsere Arbeitshypothesen. Ja, so im Sinne von, wir gehen übers Mediale und wir gehen rein auf die Landes- und Bundesebene. Und dann haben wir aber eben Probleme, dass wir auf den Mühen der Ebene Unterschriften sammeln, Landeslisten befüllen und so weiter, Probleme haben. Übrigens nicht ganz unähnlich wie die AfD, die ja in Nordrhein-Westfalen Anzeigen geschaltet hat. Wer möchte auf die Landesliste? Du musst auch nicht mit Journalisten reden. Haben sie wirklich original, weil sie, also das ist ein Problem, oder? Ich habe jetzt gelernt, weil wir ja in Sachsen-Anhalt sehr stark waren, das wusste ich nicht, so auf der ganz Mikroebene, ne, Ortsverband einer mittelgroßen sachsen-anhaltinischen Stadt, da ist die AfD, hätte eigentlich 2 Sitze gehabt im Stadtrat und konnte nur einen besetzen. Ja, sowas kommt auch vor. Dann sitzt eine Person, weil die können die einfach nicht besetzen. Das hätte ich nie gedacht, bevor ich mich angefangen habe, mit den Dingen zu beschäftigen. Hätte gedacht, mein Gott. Aber dieses aktive Personalding ist viel problematischer in der Politik, als man denkt. Also Leute zu kriegen, die dann wirklich bereit sind. Man denkt ja immer, alle sind machtgeil. Guck mal, kriegst einen Sitz im Landtag, hast du ausgesorgt und so. Und dabei ist es gar nicht so leicht, Leute zu kriegen, die das machen wollen. Viele wollen auch mit Politik nichts zu tun haben. Oder viele machen sofort dicht, wenn du sagst, du bist eine Partei. Die sind prinzipiell pro Losdemokratie oder sehr offen. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich bin eine Partei, sind die raus. Mit Parteien war nichts zu tun. Hat mir auch mit sehr
viel. Ja, es hat was mit Bezug zu tun, muss ich Stellung beziehen. Ne? Das ist jetzt gerade nicht unsere Zeit für sowas. Ne? Apropos Stellung beziehen. Also du hast ja mal die in einem deiner Videos gesagt, dass der Widerstand gegen Trump, das ist gemade Wiesen. Ne? Also da gibt es keinen Widerstand mehr, weil der wird kahl rasiert, ja? Von paramilitärischen Einheiten. Jetzt bin ich in Sachsen noch nicht ganz so weit, aber mit 40% ist ein Bums, ne? Also
Sachsen-Anhalt kann sich da, du, oder?
Ja, genau, ich glaube. Ja, genau. Da gibt's gibt's überhaupt noch die Chance, dass da was anderes gedeihen kann? Weil so die bei so einer hohen Anzahl, da ist es schon gefährlich zu sagen, nee, man ist jetzt nicht bei der AfD oder so, ne, würde ich das mal behaupten. Ne? Also in der Kneipe ist da ruckzuck die Lippe dick wahrscheinlich.
Genau, ne? Genau. Also die Leute sind ja nicht blöde. Also die Leute, die also jetzt keine starke ideologische Position haben, sind und das meine ich nicht böse, gnadenlos opportunistisch. Die schauen, wo ist die Macht? Das ist halt der Effekt, den wir sehen von der ersten Amtszeit Trump zur zweiten, wo plötzlich alle mit am Tisch sitzen bei Trump, weil jetzt ist klar, dort ist die Macht in den nächsten Jahren. Von Macht sind wir abhängig, wir müssen uns mit der Macht gutstellen. Und da sind auch Leute, die auch einfach nur businessmäßig zum Beispiel erfolgreich sein wollen. Und das wird, diesen Effekt wirst du immer haben. Oder Leute, die sagen, oh, jetzt bin ich mal doch vorsichtiger mit AfD-Kritik, weil wer weiß, ne, die haben dann Aufzeichnungen von mir und Social-Media-Postings von mir. Das könnte eng werden für mich. Das ist ja menschlich. Also ich werfe das niemandem vor. Wenn jetzt deine Frage darauf geht, ob das Tor überhaupt noch offen ist, das, so habe ich dich verstanden, ob wir nicht eigentlich zu spät dran sind. Du nickst? Okay. Also, es gibt mehrere Dinge, es hat wirklich mehrere Ebenen, das Problem. Das eine ist, wenn man zum Beispiel sowas hört, wie was Thilo Jung vor kurzem in einem Podcast gesagt hat, das ist dieser Schweigen ist Zustimmungspodcast, wo er gesagt hat, die AfD hat einfach das große Problem, dass sie halt Regierungsverantwortung noch nie haben musste und deswegen auch Enttäuschungen gar nicht passieren konnten. Das ist halt immer dieser Traum von der Entzauberung durch Verantwortung.
Ja. Jetzt haben Entzauberungstheorie.
Wir aber, genau, jetzt haben wir aber natürlich auch Nationalradikale in verschiedenen Ländern, die schon sehr lange an der Macht sind, wo man fragen könnte, hat jetzt die Entzauberung stattgefunden oder nicht? Also wenn man zum Beispiel Fidesz und Orban nimmt. Ne? Also kann man sagen, passiert ja jetzt gerade aus Fidesz, also ganz klassisch eigentlich, aus dem eigenen Kreis erwächst ein Gegenkandidat und Orban muss zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren zittern. Orban, der selber ja mal ein Außenseiter war, der als Außenseiter im System war, der wurde von Soros selber gefördert, ja, also als Newcomer in der Politik. Und jetzt ist er aber halt genau dieser autoritäre, nationalradikale Führer. Also, das heißt, wenn es der AfD nicht gelingt, das System sofort umzubauen, dass Opposition gar nicht mehr möglich ist, kommt es natürlich zu Enttäuschungen. Auch ehemalige AfD-Mitglieder, die jetzt erwartet haben, dass bestimmte Dinge passieren, die dann aus realpolitischen Gründen eben gerade nicht passieren. Und dann wird halt so die AfD unter diesen Druck geraten. Den einen ist es zu radikal, was sie macht, und den anderen ist es noch lange nicht radikal genug. Und du kriegst halt dieses Problem. Und dann kriegst du dieses Problem interner Säuberungen. Ehrlich gesagt, wie in China. Also wer sich anschaut, Xi Jinping trennt sich alle paar Jahre von alten Wegbegleitern. Und warum trennt er sich von denen? Ja, weil sie ihm gefährlich werden können. Die sind auch bestens vernetzt, die haben auch ein Standing in der Partei. Und zu solchen Säuberungen kommt es in autoritären Systemen immer wieder. Also wenn die AfD ein autoritäres System aufbaut und du denkst, du bist safe, weil du bist bei der AfD, das wird nicht passieren. Du musst schon zu den richtigen Leuten bei der AfD gehören. Und das ist gar nicht gesichert, dass das die Kreise um Weidel sind. Das können in Zukunft ganz andere Kreise sein in der AfD. Also es bleibt immer riskant. Dieses ganze Spiel bleibt immer riskant. Aber das ist halt jetzt sehr weit in die Zukunft gedacht. Für uns heißt es, wir nutzen die Chancen, die wir haben. Wir können ja auch nicht das Weltgeschehen, wir haben keine Kontrolle, wir geben, was wir können und kommen so weit, wie wir kommen. Und mental, wie soll man sagen, verarbeiten wir das dadurch, dass wir sagen, wir haben eben einen dreistufigen Horizont. Ich glaube, das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Der erste Horizont ist, vielleicht geht da was, also bevor wir kippen ins Autoritäre, also Alternative Losdemokratie, wirkliche Demokratisierung statt Kippmanns Autoritäre. Wir sagen ja, das ist die wahre Alternative. Das alte liberal-aristokratische System, wie wir es nennen, ist so oder so tot. Es wird sich transformieren, entweder in eine Losdemokratie oder in ein autoritäres System. Möglicherweise sind wir zu spät dran. Der Drops ist gelutscht, das Autoritäre wird kommen. Blöd für uns. Aber wenn das eintritt, sagen wir, das Autoritäre wird auch in die Krise geraten, über kurz oder lang. Vielleicht braucht es Jahrzehnte. Und dann wäre es schön, wenn in dem Moment, wo die neue Systemkrise eingreift, mehr Leute in ihrem Kopf waren, ach, da war ja was, da gab es ja noch eine andere Alternative. Also wir haben dann diesen weiteren Horizont. Und unser Horizont geht ja sogar so weit, dass wir sagen, selbst wenn es zum großen Zivilisationskollaps kommt, weil dieses, was ist Decoupling-Ding, Green Energy-Ding nicht funktioniert, wir kriegen kein Wirtschaftswachstum mehr hin, die Sozialsysteme kollabieren, weil sie eben angewiesen sind auf Wirtschaftswachstum. Wir können aber kein Wirtschaftswachstum mehr generieren, ohne eben weiter die Umwelt zu zerstören. Und irgendwann kommen wir dann in so eine Systemkrise, also Stichwort Kapitalismus endet, obwohl sich es keiner vorstellen kann. Dann haben wir wirklich ein Riesenproblem, weil das ganze System ist auf Wirtschaftswachstum. Also es ist kein Wunder, dass alle Parteien rechts wie links Wirtschaftswachstum wollen. Das ist ja nicht einfach blöde, sondern du brauchst Wirtschaftswachstum. Dieses System steht unter Wachstumszwang. Wenn das aber nicht mehr geht, müssen wir von einem Gesellschaftskollaps ausgehen. Und auch dafür sagen wir, ja, das ist eine Rede in Richtung Collapse Acceptance Bubble, dass das, was Sie sich da vorstellen, wir gehen dann alle aufs Land und machen handwerkliche Tätigkeiten, ist sehr naiv, weil sich die gleichen Machtthematiken immer wieder neu stellen müssen. Also das heißt, auch für diesen Zeithorizont bleibt Losdemokratie eine interessante Idee und wir machen sie halt mindestens bekannter für eine ferne Zukunft oder vielleicht auch gar nicht so ferne Zukunft, wo vielleicht die Leute verzweifelt nach einer echten Systemalternative schauen, die das Thema Macht auf völlig andersartige Weise löst, als wir das bisher in der Neuzeit kennen. Das ist ja das eigentliche Angebot, das Machtthema ganz anders zu verräumen als bisher, durch allgemeine politische Tätigkeit, durch Normalisierung der Tätigkeit, auch der Aufladung des Bürgerstatuses, dass es bedeutet, du bist Bürger, du übernimmst Verantwortung. Es gibt keinen Passivbürger mehr und es gibt auch keinen Menschen mehr, der sagt, ich zwar bin zwar Bürger, aber eigentlich bin ich nur Politikkonsument. Das ist ja das, was durch Losdemokratie eigentlich negiert wird. Und durch diesen dreistufigen Horizont können wir praktisch unsere Moral aufrechterhalten, auch wenn wir sehen, dass wir möglicherweise zu spät dran sind. Pech gehabt, sowas gibt's halt. Ne? Du engagierst dich, aber eigentlich hättest du dich vor 20 Jahren engagieren müssen fürs Thema. Dann hättest du vielleicht eine Chance gehabt. Können wir nicht ausschließen, aber noch sind wir nicht an dem Punkt, dass wir sagen, diese Stufe 1, dass es Sinn macht, ist vom Tisch. Wirklich, man weiß nicht, was kommt. Wir geben uns halt Mühe, dass es gar nicht erst zum Kippen in einen autoritären Staat überhaupt kommt und bieten da genau dafür ja eine Alternative an.
Woher kommt diese, ich muss ja fast sagen, diese dystopische Sicht? Was ist schiefgegangen?
Ach so, das ist ganz einfach. Also ich zumindest habe, das ist teilen auch nicht alle in der Partei, habe die Story von Ulrike Herrmann mit dem Ende des Kapitalismus gekauft. Die ist ja ganz simpel, die sagt, unser Wohlstand ist eigentlich auf Pump. Also wir haben das, also vereinfacht dargestellt, wir haben das schwarze Zeug aus der Erde geholt. Mit der allseits verfügbaren Energie haben wir Maschinen betrieben. Jetzt haben wir die Maschinen, wir wollen sie weiter betreiben. Wir wollen jetzt einfach umstellen auf grüne Energie. Und wenn man den kommenden Energiebedarf, nicht den gegenwärtigen, aber den zukünftigen sieht, mit allem, mehr Klimaanlagen, mehr Kühltechnologie für KI und überhaupt auch das Netz, dann hast du einen Energiebedarf, wo es einfach nicht realistisch ist, dass du den mit grüner Energie decken kannst. Also das ist die Story Decoupling oder Green Growth, die Wette geht nicht auf. Und wenn du an dem Punkt gedanklich bist, bist du eigentlich sofort bei dem Gedanken, dass die Systeme kollabieren werden. Ne? Also, weil der Kern ist, wir betreiben halt Dinge mit Maschinen, Maschinen brauchen Energie. Du kommst dann, wenn das alle nicht glauben, kommen in eine krasse Energieknappheit. Plötzlich ist die Frage auf dem Tisch, können da Leute noch ihren Kühlschrank und ihren Herd beheizen? Oder haben wir große KI-Zentren, ne? Oder ne, so, wo wir halt auch viel. Und das ist halt dann ein Trade-off. Du kannst nur eins von beiden haben. Das wird zu großen Spannungen in der Gesellschaft führen, weil die Reichen und Mächtigen werden weiter die Dinge machen wollen, die sie machen können und haben auch die Macht, das durchzusetzen. Aber für viele Menschen bedeutet das, dass sie ganz grundlegende Dinge, die wir heute einfach sagen, das ist ja wohl das Mindeste, einfach nicht mehr verfügbar sein werden. Und da kriegst du eine Gesellschaft mit riesigen, riesigen, riesigen Spannungen, weil es eben einen Kampf um Energie geben wird. Und das ist das, was zu dieser dystopischen Sicht führt.
Aber es erklärt ja noch nicht den Hang zum Autoritären, oder?
Doch, das tut es. Ja? Genau, das tut es. Ja? Also die These ist ganz simpel. Wir sagen, also das ist natürlich eine krasse Story. Wir sagen, die Zeit seit 1760, seit das mit der Industrialisierung eingesetzt hat, war eine Sonderphase, eine vorübergehende, historisch bedeutungslose Sonderphase. Also alles, was uns so wichtig ist, was jetzt die letzten 280 Jahre war, war eine besondere Bedingung, die nicht wiederholbar ist. Das heißt, du konntest das schwarze Zeug nur einmal aus der Erde holen, einmal verbrauchen und das ist vorbei. Und mit dieser Geschichte aber, die ja immer auch in dieser Erzählung resultiert, jeder, der sich anstrengt, kann was werden, unsere Kinder werden es mal besser wahr, die ganze Fortschrittserzählung, all das, was für uns heute so konstitutiv ist, all das wird mitkollabieren. Und das heißt, wir werden systemisch eigentlich wieder sehr nah an dem dran sein, natürlich nicht ganz, wir haben weiterhin andere Technologien, wie man war, als man vor 1760, also im auslaufenden Mittelalter war. Und wir sagen, das ist kein Zufall, dass das autoritäre Systeme waren. Deswegen kehrt der Autoritarismus gerade zurück. Also die These ist, warum kehrt der Autoritarismus zurück? Er kehrt zurück, weil diese liberale Aristokratie, die wir die letzten 280 Jahre hatten, angewiesen ist auf diese Geschichte, die nur möglich war mit fossilen Energien. Also wir machen da eine Kopplung. Wir sagen, da gibt es einen Zusammenhang. Liberale Aristokratie, wie wir sie nennen, ist nur möglich auf der Basis von eben dieser Geschichte auf Pump. Und da wir die nicht mehr machen können, kehrt jetzt der Autoritarismus zurück. Und Donald Trump zum Beispiel ist einer der Ersten, die das intuitiv verstanden haben, weil das sowieso immer schon sein Spiel war, also Nullsummenspiele. Also kurz gesagt, wir sagen, die Zeit der Nullsummenspiele kehrt zurück. Und in der Zeit der Nullsummenspiele setzt sich immer Autoritarismus durch, wenn du halt nicht Lustdemokratie machst. Das ist die Storyline.
Gut, aber die Annahme, die ja dahinter steckt, ist, und das ist jetzt für mich ja nur eine Annahme, dass es jetzt keinen technologischen Fortschritt gibt, der das energetisch nochmal auf andere Beine stellt.
Ja, genau. Das halten wir für ausgemacht.
Das wäre ja die FDP-Position, dass man sagt, das ist, wir können alles mit Innovation und Fortschritt, Kernfusion und genau. Was
aber
noch alles
lösen. David, ne? Kern ist es, das sagen alle, also niemand, also jetzt im klassischen Parteienspektrum, möchte ja sich hinstellen und sagen, und das sagt ja auch Ulrike Herrmann, die Zeit des Wachstums ist vorbei. Also Ulrike Mermann hat, als er da getourt ist mit diesem Buch, das Ende des Kapitalismus, ist ja auch in allen Podcasts gewesen, in allen Shows, hat die These einmal vorgestellt. Da wurde immer gesagt, ja, wollen Sie eine Partei gründen? Hat gesagt, sagt Ulrike Mermann, ja, wer soll mich wählen, wenn ich das erzähle? Das sind 0,1% der Bevölkerung, wenn ich ihnen sage, also dann kommt sie ja mit ihrer Idee, mit diesem britische Kriegswirtschaft, sagt, da hat das ja auch funktioniert. Das ist so problematisch auf so vielen Ebenen. Das ist super schwer, was sie macht. Und das erzählt sie dir ja auch noch mit einem Smile, mit einem Lächeln im Gesicht, erzählt sie dir eigentlich super schreckliche Dinge, die niemand wahrhaben können will. Das heißt, wir werden noch lange mit dem laufen. Wir können die Wirtschaft ankurbeln. Und die einen wollen es mit Keynesianismus und die anderen wollen es mit dem Trickle-Down-Effekt. Meine These ist, es wird nicht ausgehen und allerspätestens wird schwer, aber das ist sehr weit der Zukunftshorizont, dem Moment, wo die Weltbevölkerung schrumpft. Also ich finde, das, zumindest hat mir noch kein volkswirtschaftlich versierter Mensch das erklären können, wie du in einer Welt mit schrumpfender Weltbevölkerung eine wachsende Wirtschaft machen willst. Die doch tun immer so, als gäbe es da kein sachliches Problem. Ich würde sagen, das ist ein krasses sachliches Problem.
Weil du hast ja das mit dem Schrumpfen musst du kurz erklären. Ich kenne eine Folge dazu, das musst du kurz konstruieren, weil das kommt nicht jeder mit. Warum sollte das schrumpfen? Die Weltbevölkerung ist seit jeher immer gewachsen. Warum sollte es auf einmal anders sein?
Ja. Also alle, das wissen wir. Also ich gehe davon aus, das ist ein Zeitartikel von vor ein paar Jahren. Das ist eine bestimmte Studie. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, Peak ist 2064. Also überall gehen die Geburtenraten runter. Teilweise nehmen auch die Altersraten nicht weiter zu, also teilweise so wieder rückläufig, also wir werden nicht mehr so alt, weil halt auch die Krisenphänomene zunehmen. Generell, ich gehe davon aus, dass es sogar schneller kommt. Also der Kipppunkt Wachstum zu schrumpfen Weltbevölkerung ist relativ greifbar, bis dahingehend, dass ja Elon Musk schon seit Jahren sagt, das ist das eigentliche Problem und deswegen setze ich jetzt ganz viele Kinder in die Welt, was übrigens nicht sehr weit weg ist von der Position, die Epstein eingenommen hat mit seiner Fantasie. Er will da Babyfarmen machen, was die frauenfeindlichste Position ist, die du überhaupt haben kannst. Aber Elon Musk macht das auf eine andere Art. Ich setze 20 Kinder in der Welt als Gegentrend gegen das Schrumpfen. Man kann davon ausgehen, die Weltbevölkerung Schrumpfung kommt sicher. Das ist sicher, wir wissen nicht genau wann. Und spätestens ab diesem Moment hast du eine wahnsinnige hohe Wahrscheinlichkeit, dass Wirtschaftswachstum nicht mehr machbar ist. Noch jenseits des Energiethemas. Das Energiethema ist der eine limitierende Faktor, aber der andere limitierende Faktor ist halt schlicht sinkende Absatzmärkte weltweit. Du hast halt weniger Menschen, die einen Fernseher brauchen, die ein Streaming-Abo brauchen, die irgendwas brauchen, einfach weniger Menschen. Und selbst in den sogenannten geburtenstarken Ländern, die also nach wie vor über diesen 2,1 Frauen pro Kind sind, die Weltbevölkerung stabil halten, auch dort kriegen die Frauen längst weniger Kinder als sie vor 10, 20 Jahren. Und teilweise sind die Schrumpfungsraten viel, viel drastischer als angenommen. Und da ist auch sehr interessant der Effekt, darüber rede ich ja wahnsinnig gern, das ist echt schlimm. Die UNO-Prognosen sind konstant falsch. Und warum sind die falsch? Das ist super interessant, weil sie immer in ihren Modellrechnungen davon ausgehen sind, das kann nur eine Delle sein. Also es wird einfach angesetzt im Modell. Sie werden jetzt überrascht, dass die Geburtenraten noch viel drastischer schrumpfen als selbst in ihren Worst-Case-Szenarien. Ja? Weil sie einfach Annahmen in ihrem Modell haben, die sich dann einfach in der Realität als nicht, das ist halt nicht die Realität. Also kurz gesagt, die UNO rechnet sich die ganze Zeit die Weltbevölkerung schön. Da gab es, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so ist das rausgekommen. Dann ging das einmal auch durch die Presse. Das heißt, wir können davon ausgehen, wahrscheinlich ist es vor 2064, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir von Wachstum, das sich jetzt schon abgeschwächt hat, ins Schrumpfen kippen. Und ab da kommen alle Sozialsysteme, die wir haben, die ja immer darauf angewiesen sind. Alle Investitionen sind darauf angewiesen. Die Rentenkasse ist darauf angewiesen. Alle Kassen, alle Sozialkassen sind darauf angewiesen, dass es eine wachsende Wirtschaft gibt. Wenn es die dann aber einfach nirgendwo mehr gibt, dann hast du ein Problem. Also außer so kleine Nischensachen, die natürlich es immer geben wird. Aber dieses große Wachstum, was wir gewohnt sind seit den 1950er Jahren und auf das wir uns verlassen, das ist halt einfach nicht da. Und dann kommt wieder meine komische Lustdemokratie-Idee. Dann braucht man eine Gesellschaft, die Zusammenhalt anders herstellt als über, wir sind eine große, glückliche Ausbeutergemeinschaft, die die Erde ausbeutet und deswegen geht es uns gut. Dann brauchen wir praktisch eine andere Form, sozialen Zusammenhalt herzustellen, außer durch eben Wirtschaftswachstum. Und dafür ist die Losdemokratie immer ein interessantes Angebot. Das ist so die Hypothese.
Gut, jetzt sind wir, den Schwenk jetzt mal wieder Richtung Organisationen und so weiter auch zu machen, aber also die gleiche Entwicklung kann man ja dann, soziologisch macht es ja Sinn, gesellschaftlich wie im Kleinen dann in Organisationen auch beobachten. Ne? Die Organisationen aktuell sind unter massivem Druck, der Hang zu diesen ganzen partizipativen, wir haben uns alle lieb, wir machen uns die Zukunft, wie sie uns gefällt, Pippi Langstrumpf und so weiter, ne, lässt grüßen. Ja. Das nimmt alles ab. Der Hang wieder zu klaren Machtstrukturen, zu Hierarchie, zu den all das, wo man jetzt sozusagen die letzten 30, 20 Jahre dran gearbeitet hat, ja, kippt gerade wieder massiv.
Genau. Und das zeigt, und das ist ganz toll.
Es funktioniert, ne? Ja. Es funktioniert, ne? Und es ist auch notwendig, ne? Also weil du irgendwie schneller sein musst, dann und durch die Geschwindigkeit musst du schnell Entscheidungen treffen. Das heißt, du brauchst Macht, um Entscheidungen durchzusetzen. Ja, was ist das? Da ist immer wieder beim klassischen Wasserfallprojektmanagement, ne? Also, und ich habe mich neulich auch das vorschlagen hören, ne? Also in einem Projekt gesagt, du Agil ist jetzt vorbei, es pressiert, das war mal klassisches Projektmanagement.
Ja, aber die Geschichte war doch genau andersrum noch vor 20 Jahren. Ja. Da hieß es doch, wir müssen schneller werden, deswegen machen wir Agil.
Genau.
Das ist doch bescheuert.
Genau. Und das ist, David, das ist super interessant. Also jetzt ist eigentlich ein ganz, ich würde fast sagen, heiliger Moment der Reflexion, wenn man ihn nutzen will. Man kann sagen, also diese Argumente in diese Richtung waren ja nicht falsch oder es ist nicht so, dass da alles falsch gewesen wäre. Es ist nur so, dass wir sagen können, also ich sage es mal in meinen Worten, dass dieser Hang Richtung Liberalisierung, flache Hierarchien, der Autoritarismus wird immer kleiner werden. Wir stehen nur am Anfang einer Entwicklung, wo wir eigentlich immer noch unautoritärer werden. Wo wir sagen können, dass da ist was dran, aber die Mittel und Wege oder Voraussetzungen waren nicht stabil. Also wir haben uns eigentlich auf Dinge verlassen, von denen wir Randbedingungen, die nicht mehr da sind. Und diese Form der, weiß nicht, wie wir es nennen sollen, Liberalisierung, Egalitarisierung, von der wir, glaube ich, alle ein Teil sind, war von Rahmenbedingungen abhängig, die jetzt zu Ende gehen. Und das ist aber ein wichtiger Erkenntnismoment, wenn man also nach wie vor, also ich bin nach wie vor, würde ich sagen, ich bin klassischer Liberaler, ich habe klassische, alle Menschen sind gleich wertvoll Positionen, wo es dann sehr interessant wird zu sagen, wie kann man denn die Rahmenbedingungen einer solchen Entwicklung Richtung mehr Liberalität, Richtung einem Verständnis, alle Menschen sind gleich wichtig und gleich wertvoll, stabilisieren, unabhängig von Größen, auf die man keinen Einfluss hat, also sogenannte externe Faktoren. Und für genau das ist Losdemokratie total interessant, zumindest als Arbeitshypothese, weil es die These ist, Gesellschaften können mit riesigem Aufwand sich selber Rahmenbedingungen geben, indem sie dann Liberalität und Egalität stabilisieren können, aber unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, eben nicht. Und ich kann das übrigens voll bestätigen. In dem letzten Unternehmensberatungsprojekt, das ich begleitet habe, habe ich eine Firma genau bei dem Weg. Die waren sehr egalitär und ich als Berater, obwohl bekennender Demokrat, habe autoritäre Strukturen verstärken helfen, weil das Problem, akute Problem dieser Firma gelöst hat. Also im Sinne eines Seriositätsanspruchs gegenüber der Firma, wir haben alles erwogen, ich habe ihnen auch verschiedene Angebote gemacht, guck mal, ihr könnt in die Richtung gehen, ihr könnt auch konsequent demokratisieren, ihr könnt die Führungskraft ersetzen oder ihr stärkt jetzt diese Führungskraft und gebt ihr eine stärkere autoritäre Position, habe ich ihnen alle Optionen gegeben, habe gesagt, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, klassischer Beraterjob und dann haben sie sich entschieden für die autoritäre Lösung und dann habe ich sie begleitet bei der Implementation von mehr Autoritarismus in dieser Abteilung.
Ja, Herr Schatzzeit, das heißt, das ist dieser, das heißt jetzt, ich fasse nochmal für mich zusammen, ich glaube, jetzt checke ich es eigentlich nicht. Ne? Also die gesellschaftliche und die ganze Welt, was da gerade passiert, ne? Also Ausdruck von Trump, mehr totalitäres Regime und so weiter, ne? Das hat Auswirkungen auf die Firmen und auf deren Kulturen. Und der Grund, warum jetzt diese Partizipation und hey, wir brauchen Scrum Masters und Teamkümmerer, warum das jetzt weggeht, ist nicht die reine wirtschaftliche Komponente, sagen, das ist uns das zu teuer, sondern es ist eine strukturelle Rahmenbildung, die sich gerade ändert, die solche Machtkonzentration in Entscheidungen provoziert. Ne? Genauso wie du es jetzt gerade beschreibst. Das ist ja echt ein Aha-Moment. Ja, krass. Okay, ja, danke. Ich wollte es nochmal für mich zusammenfassen.
Das heißt, also wir Überzeugungstäter werden wahrscheinlich weiter uns dagegen stellen. Aber die These ist, und das ist natürlich eine bittere These, wir stehen, was das angeht, leider auf verlorenem Posten. Es ist nicht nur eine Mode, es ist nicht nur ein Vibe. Es gibt strukturelle Gründe, warum die ganze Geschichte, die also wirklich jetzt alt ist, die mit der Aufklärung losgeht, Mitte des 18. Jahrhunderts, da geht etwas zu Ende, was also nicht nur ein paar Jahrzehnte alt ist, was ist ja eher unser deutscher Horizont, ne? Nach 45 beginnt bei uns so die eigentliche Demokratisierung, die noch mit der Weimarer Republik gescheitert ist. Das ist so unsere Erzählung. Und die Erzählung, mit der wir unterwegs sind, ist es, wir gehen gerade raus aus einer Sonderphase, die älter ist, 280 Jahre, im Kern aber daraus beruht hat, dass wir die Natur und natürlich auch Menschen ausbeuten konnten in einer bestimmten Form. Das können wir nicht mehr. Das war aber eigentlich der Rahmenbedingungen für unsere eigene Liberalität. Also dafür, wenn ich so sagen darf, nette Führungskräfte zu sein, freundliche Führung. Es war ja immer noch Führung. Es war ja immer unter der Hand, immer noch sehr paternalistisch, sehr autoritär, aber with a friendly face. Und das friendly face ist jetzt das, was wegbricht. nicht. Weil dafür ist jetzt nicht mehr die Zeit, jetzt ist die Zeit der starken Gestalten, die sagen, da ist die Bedrohung und Papa beschützt euch. Also klassisches Patronage-Klientel. Komm in mein Team und wenn du meine Autorität nicht anzweifelst, ne, du, wenn du ein loyaler Gefolgsmann bist, klassisches Vasallentum, dann wirst du es gut haben. Wenn du aber nur einen Ton wagst, gegen mich als starke Führungsgestalt zu sagen, ne, der Stalin-Faktor, dann säge ich dich ab und werde ich dich mit allem bekämpfen, was ich habe. Und das ist, weil ich sehr mächtig bin, einiges. Und dann muss man auch dazu denken, diese Gestalten, diese Form, bekämpfen sich ja noch untereinander. Wer glaubt zum Beispiel, die Autoritären sind unter sich freundlich zueinander, der hat, würde ich sagen, kein sehr großes historisches Bewusstsein. Weil wir sehen, dass, also das ist ja die Träume, es gibt so eine Erzählung, da vergesse ich immer, wer der Schöpfer ist. Das ist israelisch-amerikanischer Autor, auf den sich sehr viele Nationalradikale stützen. Und deren Erzählung ist ja so ein bisschen, ich nenne das mittlerweile Martin Sellner im Auenland. Das ist so die Auenland-Fantasie von der Hobbit. Da, lauter Hobbits. Jeder bleibt bei sich, es gibt keine Fremden, man ist sehr fremdenfeindlich, aber alle lassen sich gegenseitig in Ruhe. Das ist so der Traum vom nationalradikalen Pazifismus. Ne? Deutschland den Deutschen, Polen den Polen, UK den Briten und so weiter. Das ist aber nicht, was wir historisch sehen in solchen Konstellationen, sondern diese starken Fürsten haben immer untereinander Kriege geführt, um Land, um Leute, um Renommee und so weiter. Das ist die Welt, auf die wir wieder zugehen. Und es ist hart gesagt, die Welt der Antike und die Welt des Mittelalters. Wir landen wieder genau in der gleichen Scheiße, die wir schon x-mal durchhaben als Menschen und werden also erleben, das ist meine Prognose, dass all die Fortschrittsgewinne, auf die wir so stolz sind und die so wichtig für uns sind, einfach ratzfatz abgefrühstückt werden. Nicht sofort. Und es wird auch Backslashes geben. Es gibt ja Gegenbewegungen. Aber der Langzeittrend geht dahin, dass wir wieder wirklich im Mittelalter landen. Mit allem, was dazugehört, aber halt andere Technologie. Wir haben schon andere Technologie und wir sind mehr Menschen. Das darf man, muss man immer mitdenken. Das ist ein Riesenfaktor. Also Mittelalter, wie viele Menschen waren im Mittelalter gelebt gleichzeitig auf dem Planeten? Ich glaube nicht mehr als 1 Milliarde. Ich glaube weniger. Schon in 1950 waren wir 2,5 Milliarden. Jetzt sind wir über 8 Milliarden. Das sind Welten, die uns trennen. Quantität schlägt in Qualität um. Aber die Grundprobleme, dass das alles Nullsummenspiele sind, die bleiben erhalten. Und das ist sehr bedrohlich. Wir haben unglaubliche Waffentechnologie, wir sind sehr viele Menschen und wir gehen auf eine Welt der Knappheit der Nullsummenspiele zu. Das ist eine Mörderkombi, auf die wir da zugehen. Also das kann man als von der Größe der Problematik überhaupt nicht groß genug machen. Das ist ein Desaster. Wir sind mitten im Desaster, wirklich. Tut mir leid.
Es erfüllt mich immer mit einem leichten Grusel, wenn ich deine Podcasts höre. Und der schaudert uns hier jetzt auch an dieser Stelle.
Ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Ich bin die arme Sau, die das sagt. Aber ja, Glaskugel habe ich auch nicht. Ich bin halt ein Theoretiker, der sich bestimmte Dinge zusammenreimt. Und alle Dinge in meiner Analyse können auch Fehler haben oder falsch sein. Das ist eigentlich so, die Hoffnung ist, ich täusche mich, wie immer. Die größte Hoffnung ist, ich bin einfach ein Depp, der einfach Dinge falsch einschätzt. Das kann immer sein. Das ist eigentlich die größte Hoffnung, die ich selber haben kann, dass ich einfach total durchgeknallt bin und nur deswegen ein so düsteres Bild unserer Gegenwart und nahen Zukunft habe, einfach weil ich mich täusche. Ich bin halt ein Pessimist und die Optimisten liegen halt richtiger. Das könnte man sich immer denken und da könnte man mich immer auch gerne relativieren. Da bin ich dankbar für.
Hilft ja nicht, dann müssen wir wohl noch mal ein drittes Mal sprechen.
Nein!
Vielleicht.
Nein.
Ja, dann vielleicht in einem Jahr oder so nochmal, ne? Mal gucken, wie sich dann die Welt weiterentwickelt hat.
Ja.
Ja. Aber unsere klassische Abschlussfrage ist immer, hattest du eine gewisse Erwartung, was wir dich heute fragen, aber haben dich gar nicht gefragt in unserem zweiten Take?
Die bestimmte Erwartung. Ich hatte, glaube ich, eher eine Sorge, dass ich die Partei schädige, weil ich euch so gern mag und so eine Plaudertasche bin und auch sehr gern offen reden, dass ich jetzt hier Dinge erzähle, wo entweder dann parteiintern Leute kommen, Moment mal, da hast du aber jetzt Folgendes gesagt, ist das wirklich so? Oder, dass wir sind ja immer in einer Marketing-Situation, wir müssen ja auch unsere Partei als Produkt verkaufen, dass ich hier etwas mache. Und da bin ich jetzt gar nicht sicher. Also mein Gefühl sagt, ich bin safe. Also ich kann zu allem stehen, was ich gerade gesagt habe. Also der schlimmste anzunehmende Unfall ist nicht passiert. Das heißt, meine Sorge war, dass ihr mir Dinge aus der Nase zieht, die ich nicht preisgeben will oder die ich nicht so darstellen will oder dass es rutscht, dass es nicht passiert.
Das ist ein weiterer Nachteil als Führungskraft. Ne? Du bist auf der ständigen Bühne. Ganz egal, es wird alles immer noch hinter anderen verschiedenen Kontexten interpretiert.
Das ja, und genau. Mit Faktor 10 hinterlegt. Ne? Also was man denkt, was das für eine Wirkung hat.
Du kannst nur scheitern. Ja. Du kannst nicht diese ganzen Folgen überschauen, die du hast. Und dann Menschen interpretieren das ja. Und dann kriegt das eine Eigendynamik. Du hast also eigentlich immer wahnsinnig wenig Kontrolle. Du machst halt nach bestem Wissen und Gewissen. Aber eigentlich genau das, Kontrolle, hast du ja gar nicht. Dafür sind die Eigendynamiken der Gesellschaft und der Menschen immer viel zu hoch. Du machst halt und dann, du surfst halt eigentlich. Du lavierst, du improvisierst. Es ist eigentlich, und dabei versuchst du noch kompetent auszusehen nach der Devise, ich habe einen Plan.
Die Illusion der Kontrolle, den Wink muss ich mir jetzt erlauben. Ne?
Ja, bin dabei. Illusion der Kontrolle. Ich habe überhaupt keine Kontrolle, aber ich gebe mein Bestes.
Ja. Wir verlinken den Titel zum Amazon zu Davids Buch mit dem gleichnamigen Titel in den Shownotes. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für dich, für uns, dass du hier da sein konntest, für die Zeit, die du aufgebracht hast. Dankeschön. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal. Genau, danke. Viel Erfolg weiterhin. Dann sehen wir uns beim dritten Mal und dann werden wir sehen, wie weit wir gekommen sind und ob wir dann schon mit Stalin reden oder nicht, werden wir dann sehen.
Da möchte ich mir gerne noch eine Anmerkung glauben. Im Grunde, ja. Wenn wir das jetzt wirklich so machen, dass es da ein drittes Mal geben wird, seid ihr ein Teil meiner Kontrolle. Und das habe ich nie so geplant. Aber da ich das weiß, ich antizipiere das ja schon. Und ich weiß, ich meine, und wir haben jetzt eine Vorgeschichte und ihr habt das Projekt im Grunde jetzt von Anfang an begleitet. Das ist schon auch ein Kontrollmoment, weil ihr werdet vielleicht euch besser erinnern, was ich mal früher erzählt habe als ich. Ich vergesse das ja einfach wieder im Zuge meiner operativen Tätigkeit. Aber wahrscheinlich werdet ihr mich accountable halten und sagen, Moment mal, vor einem Jahr hast du aber erzählt das und das. Und das gefällt mir ehrlich gesagt.
Martin, wir haben eine gesellschaftliche Pflicht, das merkst du.
Ja, ne? Ja, ich fürchte auch. Ja, also ja, wir sind gerade hier gesellschaftlich in die Pflicht genommen worden, hier eine Kontrollinstanz der Presse wahrzunehmen, vermutlich mal, ja. Ja. Ja, dann werden wir in einem Jahr, werden wir da mal draufschauen und den nächsten Snapshot machen, wo die Losdemokratie-Partei dann so ist.
Danke.
In diesem Sinne, bis dann.
Alles Gute, ciao. Bis dann.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, meld dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.